Herzlich willkommen zu Money Matters. Ganz schön, dass ihr alle wieder dabei seid. Mein Name ist Annalena Kümpel, ich bin Moderatorin und ich bin normal politisch interessiert. Und mit mir ist hier wieder mein wunderbarer Podcast-Partner Rasmus Andresen. Hallo Rasmus.
Moin, ich sitze für die Grünen im Europaparlament und genieße das gute Wetter in Norddeutschland. Wir nehmen heute am 1. Mai eher so am Ende des Tages auf, aber hier ist zumindest noch viel Sonne. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Annalena.
Ja, hier in Bad Honnef ist auch schön sonnig. 1. Mai, 17.35 Uhr. Und Rasmus trägt ein T-Shirt. Kannst du ein Stückchen zurückgehen für die Kamera? Auf dem steht Alf statt AfD. Ich liebe es.
Ja, das ist ein sehr cooles T-Shirt. Das ist von so einer Flensburger Initiative. Wir sagen Moin, die sehr, sehr stabile Arbeiten macht und auch so seit dieser ganzen Entwicklung mit den vielen Geflüchteten, die nach Deutschland gekommen sind, sich da sehr engagiert hat. Und die bringen diese T-Shirts raus und ich bin der Besitzer eines davon.
Von einem T-Shirt?
Ja. Es gibt noch ein paar mehr Menschen, die damit rumlaufen.
Ich find's ganz nice. Also es passt schon, dass Alf eher antirassistisch ist, durchaus. Okay, also wir wollen lieber Aliens als Rechte, sehe ich ein. Wir haben ein paar Themen vor uns heute. Zuallererst haben wir ein paar Reaktionen bekommen auf unsere Folge mit Tommaso Duso rund um das Thema Energiepreise bzw. Preise an der Tankstelle und auch die Kritik am Tankrabatt. Und Rasmus, du hast unter anderem Feedback bekommen von deinem Freund, Bekannten Maurice Höfgen. Maurice hat einen kleinen YouTube-Kanal mit ungefähr 300.000 Abos mittlerweile auf YouTube. Geld für die Welt heißt der. Und ich glaube, er hat dir eine Sprachnachricht geschickt. Wie wart ihr in Kommunikation?
Ja, es war ein bisschen andersrum. Also wir haben in der Tat ein paar Reaktionen bekommen, dass es durchaus auch andere Meinungen gibt zu der Frage, ob ein Tankrabatt jetzt sinnvoll ist oder nicht, als die Tommaso Duso in unserer letzten Folge sehr explizit vertreten hat. Wir haben uns dem ja auch überwiegend angeschlossen, soweit, glaube ich, kann man gehen. Und sind dann auch nochmal bei TikTok oder Instagram, ich weiß es nicht mehr. Also kommentiert auf jeden Fall unsere Folgen dort, das lohnt sich. Dann darauf angesprochen worden, dass beispielsweise Maurice als progressiver Ökonom das ein bisschen anders sieht und ein bisschen positivere Haltung auch gegenüber dem Tankrabatt hat. Und dann habe ich tatsächlich Maurice kontaktiert und ihn gefragt, ob er Lust hat, darauf zu reagieren. Und das hat er dann netterweise sehr schnell auch getan.
Yes, die Sprachnachricht ist ungefähr 5 Minuten lang geworden und ich finde sie sehr gut argumentiert. Deswegen spielen wir die jetzt hier einfach mal für euch ein.
Ja, leider ranken sich um den Tankrabatt viele weit verbreitete und hartnäckige Mythen, die auch von Ökonomen und anderen Wissenschaftlern permanent weiterverbreitet werden, obwohl es eine gegenteilige Studienlage gibt. Mythos Nummer 1 wäre, dass er nicht weitergegeben wird. Wir haben 2022 gesehen, dass er weitergegeben wurde. Das ergibt eine Auswertung des Kartellamts, genauso wie Studien vom IFO-Institut und vom ZEW. Weitestgehend weitergegeben, muss man dazu sagen. Es ist immer schwierig, genau zu messen, weil das Problem war, als der Tankrabatt eingeführt wurde, sind die Preise erst runtergegangen, dann wieder hoch. Das lag aber nicht daran, dass der Tankrabatt eingesackt wurde, sondern dass die Weltmarktpreise sich erhöht haben und wir generell das Problem haben, dass es an Tankstellen, wo es keinen Wettbewerb gibt, zum Beispiel an Autobahnraststätten, dass die Preissetzung da eh ganz anderen Regeln folgt. Genauso wie auf dem ländlichen Raum. Das heißt, da hatte man ein paar Probleme und da geht man auch davon aus, dass es weniger weitergegeben wurde, aber ansonsten weitestgehend weitergegeben. Dazu haben wir ein logisches Problem, dass all jene, die sagen, eine Direktzahlung wäre besser als ein Tankrabatt, dass wenn man dem Ölkonzern so viel Macht unterstellt, dass sie den Tankrabatt nicht weitergeben, man logischerweise denen auch unterstellen müsste, dass die dann die Preise erhöhen, wenn man den Leuten, ich sage jetzt mal, salopp formuliert, Almosen zahlt, damit sie sich höhere Preise an der Tankstelle leisten können, also das auch einpreisen will sagen, da sind Direktzahlungen nicht treffsicherer oder besser als ein Tankrabatt. Erster Punkt. Zweiter Punkt, wird immer gesagt, dass es die Falschen trifft, also im Sinne von, das unterstützt die reichen Raser, ja, die Porsches, die getankt werden. Jetzt gibt es eine Auswertung von der RWTH, haben Forscher geguckt, wie wirkt der Tankrabatt und turns out, die Mittelschicht profitiert am meisten, also in Perzentilen, wenn man die Gesellschaft in 10 Anteile zerlegt, haben die reichsten 10% von diesem 17 Cent Tankrabatt etwas mehr als 21 Euro und die ärmsten 10% zwar nur, ich glaube, aufgerundet 7 Euro, also die reichen dreimal mehr als die ärmsten, aber am allermeisten mit bis zu 30 Euro profitiert die Mittelschicht, also das Perzentil 30 bis 80. Also das ist genau die arbeitende Mittelschicht. Warum die unteren 10 und 20% weniger? Das sind Haushalte, die überwiegend häufig kein Auto besitzen oder in denen Menschen arbeitslos sind oder denen Menschen schon im Ruhestand sind, die also auch weniger Kraftstoff verbraucht typischerweise als arbeitende Pendler haben. Wenn man das nochmal, diese absolute Entlastung nochmal jetzt relativ zum Einkommen betrachtet, das ist das, was Ökonomen eigentlich machen, dann sieht man trotzdem, ganz interessanterweise, die Mittelschicht profitiert am meisten, spart irgendwie 0,5% ihres Einkommens, selbst die ärmsten 10 und 20%, aber noch 0,4 aufgerundet und die reichsten 10% nur 0,16% ihres Einkommens. Ich will sagen, relativ zum Einkommen ist die Spritpreise mit einem Tankrabatt zu reduzieren eine gerechte Maßnahme. Aus dieser RWTH-Auswertung kommt auch heraus, dass der Tankrabatt die Einkommensungleichheit reduziert und Menschen über die Armutsgefährdungsschwelle hieft. Also genau das, was Progressive eigentlich wollen. Und dann gibt es noch den letzten Mythos, nämlich die Angst um die Klimapolitik. Nämlich, dass ein Tankrabatt falsche Anreize setzt. Erstens ist die sogenannte Preiselastizität beim Tanken sehr niedrig. Bedeutet, die Leute können auf Preissteigerungen nicht einfach damit reduzieren, dass sie ihre Nachfrage reduzieren, das, was man erwarten würde, sondern wenn Sprit teurer wird, dann tanken die Leute trotzdem und sie sparen woanders. Sie sparen beim Kinobesuch, beim Friseurbesuch, beim Urlaub, beim Geschenk für ihre Liebsten. Also anderswo in der Wirtschaft, in der Binnenwirtschaft, das zu kompensieren mit einem Tankrabatt rettet also gewissermaßen die Konjunktur in den Innenstädten, Konjunktur der Gastronomie, Konjunktur der Supermärkte, der Friseure, der Dienstleistungen, weil die Leute dann da nicht sparen müssen. Und das bedeutet eben auch, und da gibt es übrigens auch Studien und Auswertungen zu, ganz viele in Deutschland über lange Zeiträume, aber auch in den USA und Großbritannien. Das DIW hat dazu 2019 eine große Auswertung gemacht, viele Studien sich angeguckt über verschiedene Zeiträume, wie die Preiselastizität kurz- und langfristig ist. Heißt, wie reagieren die Leute auf steigende Preise mit ihrem Verbrauch? Turns out, es ist kurzfristig eine sehr, sehr niedrige Preiselastizität. Und deswegen ist auch ist falsch zu sagen, dass das falsche Anreize setzt. Dafür wäre viel schlimmer, wenn man die CO2-Steuer ausgesetzt hätte, weil die setzt das langfristige Preissenken. In den nächsten Jahren wird der Verbrauch von fossilen Energien teurer.
Genau, das war die Nachricht, die Rasmus von Maurice bekommen hat. Du hast ja vorhin schon gesagt, wir haben uns eigentlich Tomasos Meinung auch eigentlich angeschlossen hier im Podcast. Jetzt haben wir noch mal eine andere Meinung bekommen. Was macht das denn jetzt mit dir und deiner Meinung? Was denkst du jetzt gerade über das Thema?
Ja, also ich würde auf alle Fälle sagen, dass ich sehr, sehr gut die Argumente auch von nachvollziehen kann, die Maurice nennt. Am Ende des Tages werden wir wahrscheinlich erst in ein paar Jahren wissen, ob eher das eine oder eher das andere zutrifft und wie erfolgreich der Tankrabatt, der jetzt ja auch sehr zeitlich begrenzt wurde von der Bundesregierung, wie der wirkt und ob der ausreichend wirkt oder ob andere Maßnahmen sinnvoller wären. Was ich aber glaube, was ja sehr, sehr stark auch in den Argumenten von Maurice liegt, ist, dass man wahrscheinlich bei gerade so kurzfristigen Entlastungsmaßnahmen auch ein Stück weit damit leben muss, dass sie sehr breit wirken und dass sie vielleicht nicht so zielgenau sein können, wie es sich viele Ökonomen das eher wünschen. Wenn man sich so die veröffentlichte Meinung in Deutschland anhört oder anschaut, dann gibt es ja sehr viele, die eher die Meinung von Tomaso Duso vertreten. Okay. Und das hat ja viel auch mit Zielgenauigkeit zu tun und mit der Frage, ob das eine sehr effiziente Maßnahme ist oder nicht. Und da ist es wahrscheinlich so, dass wenn man über kurzfristige Effekte spricht, dass man dann halt eben auch damit leben muss, dass die dann vielleicht ein bisschen breiter wirken und vielleicht auch Menschen davon dann profitieren, die es vielleicht gar nicht nötig haben. Also das Argument würde ich sagen, würde ich auf jeden Fall kaufen und sollte wahrscheinlich auch berücksichtigt werden. Auch vor dem Hintergrund, dass wir über Energiepreise wahrscheinlich auch noch ein paar Wochen Folgen machen werden und die Entwicklungen nicht gelöst sein werden, wenn man sich mal die Entwicklung im Iran und im Nahen Osten insgesamt anschaut und wenn wir gucken, wie ja verhakt auch die geopolitische Lage ist. Von daher werden uns die Themen erhalten bleiben. Von daher werden wir wahrscheinlich auch in den nächsten Wochen und Monaten noch über Entlastungsmaßnahmen sprechen und über die Frage sprechen, was da irgendwie am besten ist. Das würde ja zum Beispiel für einen Preisdeckel, mit dem wir auch schon ein, zwei Mal gesprochen haben, dafür dann ja auch gelten. Mhm. Der würde dann ja auch breiter entlasten als dass es eine gezielte Entlastung wäre. Und in dem Gespräch mit Tommaso ist mir das auf jeden Fall schon auch aufgefallen, dass er natürlich aus so einer sehr starken ökonomischen Logik argumentiert und Muckis ein bisschen stärker sozialer argumentiert. Und da, glaube ich, gibt es zumindest gute Argumente für.
Ja, also ich merke das immer als jemand, der sich gar nicht beruflich mit Politik auseinandersetzt, sondern ne, also ich mache das halt zwischendurch, wenn es mich interessiert, wie sehr meine Meinungsbildung dann schon auch von meinen Quellen gefärbt wird, ja, und natürlich auch davon, was ich so generell an Meinungen habe. Also Friedrich Merz ist unser Kanzler, ich sehe den kritisch und damit tendiere ich schon auch ein bisschen dazu, wahrscheinlich die Sachen, die diese Regierung macht, ein bisschen kritischer zu sehen. Das ist das eine. Und das andere ist, dass wir halt jetzt mit Tommaso und mit Maurice zwei Leute haben, die beide super gute und gut nachvollziehbare Argumente vorgebracht haben. Und ich immer merke, ich finde es super schwer, die Kompetenz zu haben, jetzt abzuwägen, welche dieser Argumente in Anführungszeichen richtig sind. Ne? Und das gilt natürlich irgendwie für alles, was wir so an Quellen haben, weil ich auch immer merke, ja, an vielen Stellen fehlen mir vielleicht Informationen, von denen ich gar nicht weiß, dass sie mir fehlen. Ne? Und dann kriegt man irgendwie eine zweite Perspektive wie die von Maurice und merkt, ah ja, guck mal, da ist ja noch mal ein größerer Teil in der Diskussion, den wir uns noch gar nicht angeschaut haben. Das ist das, was ich total interessant fand, als ich mir jetzt die Folge nochmal angehört habe und mir dann auch die Sprachnachricht dazu nochmal angehört habe. Und ich glaube, da müssen wir einfach immer ein bisschen vorsichtig sein und bereit bleiben, unsere Meinung auch mit der Realität am Ende abzugleichen. Und wenn wir in ein paar Monaten sehen, wie der Tankrabatt gewirkt hat, dann kann man sich das ja merken fürs nächste Mal und die nächste Meinung, die man zu sowas haben muss.
Absolut, und dann greifen wir das natürlich auch wieder auf, aber es zeigt ja auch ein bisschen einfach, dass es halt eben nicht eine reine Wahrheit gibt, sondern dass es auch viel mit einer politischer Haltung zu tun hat und auch mit der Frage, was man jetzt wie stark gewichtet. Und wenn man vor allem der Meinung ist, dass man Entlastung zielgerichtet organisieren soll und dass Maßnahmen vielleicht zu ineffizient sind und deshalb eben dieses Argument stärker priorisiert, als vielleicht schnelle Entlastung zu organisieren, dann kommt man in der Abwägung auch zu einer anderen Antwort. Und ja, das zeigt ja auch nur, dass auch auch Wirtschaftswissenschaftler, wenn man dann so will, dann ja auch etwas mit Haltung zu tun hat und es nicht immer nur eine Wahrheit gibt, sondern diese halt auch diskutiert werden müssen, damit dann halt eben auch die Ergebnisse in politische Entscheidungen besser werden. Von daher finde ich das jetzt erstmal auch gar nicht so ungewöhnlich, das mit anderen Themen ja auch so, über die wir immer viel sprechen. Aber das ist dann halt eben jetzt auch ein Beispiel und es ist ja auch total super, dass wir Reaktionen bekommen haben, die uns darauf hingewiesen haben. Das kann man auch anders sehen und dadurch sind wir ja noch mal ein bisschen anders in die Diskussion auch zu diesem Thema Tankrabatt gegangen und das ist ja nur gut.
Ja, also bitte reagiert weiter auf diesen Podcast. Freuen wir uns sehr drüber. Nächstes Thema. In der Vorbereitung zu diesem Podcast spreche ich meistens mit Jonas aus deinem Team, Rasmus. Und Jonas hat mich angerufen und meinte so, ja, wir sprechen diesmal auch über den MFR. Und dann hat er 7-mal MFR gesagt. Und ich habe den Punkt verpasst, um zu fragen, was zur Hölle ist ein MFR? In der Zwischenzeit habe ich mir das natürlich ergoogelt. Es heißt mehrjähriger Finanzrahmen. Und ihr diskutiert gerade, ich glaube, über 2 Billionen Euro im EU-Parlament. Magst du uns ganz kurz erzählen, was das Ding ist?
Sehr gerne. Das ist mein Lieblingsthema. Also der mehrjährige Finanzrahmen ist das der EU-Haushalt, wenn man so will. Also dort wird festgelegt, wofür die EU in den nächsten 7 Jahren, also in dem Fall jetzt läuft der Zeitraum ab 2028, geht bis Ende 34, das Geld ausgeben soll. Und wofür dann halt eben auch nicht. Und darüber wird genau jetzt verhandelt zwischen EU-Parlament und den Mitgliedstaaten, also den nationalen Regierungen, die Bundesregierung. Und das sind sehr große Verhandlungen, ja, weil es in der Tat um ungefähr 2 Billionen Euro geht und um sehr, sehr wichtige Politikbereiche, Sicherheit, Außenpolitik, aber auch soziale Projekte, Fördermittel für die unterschiedlichen Regionen. Und wir sind jetzt quasi mitten in den Verhandlungen. Wir haben vor ein paar Tagen im Parlament in Straßburg unsere Position, also die Position vom Parlament festgelegt und warten jetzt darauf, dass der Rat, also die Mitgliedstaaten, das auch tun, um dann gemeinsam danach zu verhandeln, wofür das Geld ausgegeben werden soll, wer von den Fördermitteln profitiert und wie die Struktur auch für den Haushalt aussieht. Und das sind ja sehr grundlegende Verhandlungen, wo sehr, sehr viel zu entscheiden ist auf jeden Fall. Und da geht es um alles, von Klimaschutz bis sozialen Projekten und auch noch vieles andere. Von daher ist es gerade ja eine sehr, sehr spannende Phase, kann man sagen.
Ja, aber es sind ja nicht alle dafür, dass wir dieses Budget in der Höhe ausgeben. Also es geht ja darum, im Vergleich zum letzten mehrjährigen Finanzrahmen soll es 200 Milliarden Euro mehr geben. Das steht zumindest aktuell, liegt gerade auf dem Tisch. Ich habe einen Artikel dazu gelesen, den Jonas mir geschickt hat, mit der Unterschrift Berlin and its frugal allies are pushing for smaller EU cash pot from 2028 to 2034. Also Berlin scheint dagegen zu sein, sprich Deutschland. Ich kann es ein bisschen nachvollziehen irgendwie. Also wenn, ich bin selten auf einer Seite mit Friedrich Merz, aber wenn er sagt, hey, wir haben ja gerade irgendwie hier so ein Problem in den Mitgliedstaaten, dass alle mit ihren eigenen Budgets zu kämpfen haben. Und vor dem Hintergrund fühlt es sich irgendwie schwierig an, mehr Geld in die EU zu geben. Also da habe ich erstmal irgendwie Sympathie für. Das kann ich irgendwie erstmal nachvollziehen. Was liegt denn da gerade alles auf dem Tisch? Also was soll da alles an mehr, was soll mit diesem ganzen Mehrgeld passieren?
Also, das müssen wir, glaube ich, ein bisschen abschichten. Das eine ist, dass wenn in der EU das immer so ist, dass ja die Vorschläge für Gesetze, und das ist beim Haushalt auch nicht anders, von der Kommission eingebracht wird. Die Kommission hat einen Vorschlag eingebracht, der sehr, sehr große Veränderungen bedeuten würde, sehr viel Geld umschichten würde, riskiert, dass wir weniger Geld für soziale Projekte haben, dass weniger für Klimaschutz ankommt, dass die Regionen in Deutschland, vor allem die Bundesländer, deutlich weniger Fördermittel bekommen. Und dieser Vorschlag ist erstmal die Grundlage für die weiteren Gespräche zwischen den unterschiedlichen Institutionen. Jetzt hat das Parlament seine Position verabschiedet, die in der Summe höher liegt als das, was die Kommission vorgeschlagen hat. Und wir warten noch darauf, dass die Mitgliedstaaten zusammen eine Position entwickeln, die wir dann wiederum mit denen verhandeln können. So, jetzt ist es richtig, dass die deutsche Bundesregierung sehr skeptisch ist und möchte, dass die EU weniger Geld zur Verfügung hat, als die Kommission es vorschlägt und als das Parlament es vorschlägt. Es gibt aber auch Mitgliedstaaten in Osteuropa, in Spanien, Italien oder so, die das nicht so sehen wie Friedrich Merz, die halt sagen, wir brauchen starkes EU-Budget, wir brauchen auf der einen Seite weiter Fördermittel, die ermöglichen, dass wir wirklich in allen Regionen in der EU wirtschaftliche Entwicklung auch sicherstellen, ein soziales Netz auch spannen können und gleichzeitig aber auch in neue Bereiche, wie zum Beispiel Sicherheit und Verteidigung, auch stärker investieren können. Das heißt, es gibt da sehr unterschiedliche Positionen. Wenn man jetzt erstmal die Summe hört von 2 Billionen Euro, dann klingt das mal furchtbar viel Geld. Man muss aber auch wissen, dass das so ungefähr zwischen 1,5 und 2% der Wirtschaftskraft der Europäischen Union ist. Deutschland und alle anderen oder sehr viele Mitgliedstaaten haben Budgets, die sind viel höher. wenn man sich anguckt, was das pro Jahr bedeutet, dann sind wir ungefähr bei einer Summe von 200 Milliarden Euro plus minus. Kommt ja ein bisschen darauf an, wie sich die Wirtschaft ja auch entwickelt, weil wir nicht eine feste Summe beschließen, sondern das immer anteilig ist an der Wirtschaftskraft. Ja, und wenn die Wirtschaftskraft steigt, dann ist die Summe auch höher, die man fürs Budget hat. Wenn man das vergleicht zum Beispiel mit dem Landeshaushalt eines Bundeslandes, was du, glaube ich, ganz gut kennst, Nordrhein-Westfalen, dann ist das ungefähr anderthalb Mal der Landeshaushalt von Nordrhein-Westfalen. Wenn man das auf die Einwohnerzahl der EU pro Jahr runterrechnet, dann sind das ungefähr 500 Euro pro Bürger pro Jahr in der EU. Und dann relativiert sich das alles wieder, wenn man sich dann auch mal anschaut, was auch zum Beispiel Friedrich Merz möchte, was die EU alles machen soll. Für Sicherheit und für Verteidigung sorgen, für eine vernünftige Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft, für eine wirtschaftliche Entwicklung, die zusammenhängt und wo man halt ganz unabhängig davon, wo man in der EU lebt, auch die Möglichkeit hat, dort auch vernünftig zu leben und wirtschaftliche Entwicklung stattzufinden. Das bedeutet nicht, dass Bad Honnef genau die gleichen wirtschaftlichen Chancen hat oder wirtschaftlich genau gleich ist wie eine Region in Sizilien, aber es bedeutet, dass man überall gute Lebensbedingungen hat und überall Chancen hat. Wenn man die grüne Transformation nimmt mit den Klimazielen und so weiter, dann sieht man, dass das im Vergleich zu dem ist, was man in Mitgliedstaaten zur Verfügung hat oder was man auch in anderen Regionen, mit denen wir uns immer vergleichen, mit den USA zur Verfügung hat als öffentliches Budget, dass das eigentlich gar nicht so viel Geld ist und so eine total große Summe, die jetzt erstmal, weiß ich nicht, furchteinflößend klingt, dann runtergebrochen, eigentlich gar nicht mehr so krass ist, wie sie von unter anderem auch Merz politisch gemacht wird. Das ist mal so das eine. Und das andere, ohne jetzt hier zu lange zu reden, ist dann aber nochmal die Frage, wie setzt sich eigentlich so ein EU-Budget zusammen? Und da haben wir ganz einfach im Vergleich zur Bundesrepublik den Nachteil, dass wir keine Möglichkeiten haben, dieses Budget selbst durch eigene Einnahmen zu gestalten. Die Hauptmöglichkeit, wie sich die EU finanziert, ist aus den nationalen Beiträgen der Mitgliedstaaten, von Deutschland, von Österreich, von Dänemark, von allen Mitgliedstaaten. Die zahlen Geld in den Topf und daraus entsteht dann das EU-Budget. Wir wollen das eigentlich gar nicht, weil wir wollen gar nicht so stark abhängig sein, beispielsweise von der deutschen Bundesregierung. Wir wollen viel lieber, dass wir eigene Einnahmen Eigenmittel haben, die uns ermöglichen, dass wir unabhängiger auch über unser Budget entscheiden können. Beispielsweise, indem wir große Tech-Konzerne stärker besteuern und wir dadurch dann die Möglichkeit haben, Sachen zu finanzieren im EU-Budget und dadurch dann halt aber auch nicht mehr so viele Beiträge beispielsweise aus Deutschland dann überwiesen bekommen müssen. Und das ist halt eben auch der Unterschied. Wir sind abhängig von den nationalen Zahlungen. Die Bundesregierung, der Deutsche Bundestag, die entscheiden selbst über ihren Haushalt, ob sie die Schuldenbremse haben und dann weniger investieren können, ob sie mehr Schulden aufnehmen und die Schuldenbremse lockern, ob sie Unternehmenssteuern erhöhen oder ob sie die senken. Das können die alles selbst entscheiden. Deswegen hat, weiß ich nicht, Berlin für ihr Budget viel mehr Handlungsspielräume, die sie aus meiner Sicht nicht gut nutzen, weil sie halt auch eine Steuerpolitik machen, die zu weniger Einnahmen dann am Ende des Tages führt und dann zu Kürzungen in der Konsequenz führen müssen. Aber sie können es halt entscheiden. Das ist eine politische Entscheidung von Mehrheiten dort, was geht und was nicht geht. Und bei uns ist das anders, weil wir davon abhängig sind, dass die Mitgliedstaaten halt Sachen machen oder nicht machen. Und deswegen brauchen wir da auch eine größere Unabhängigkeit. Und dann hat Friedrich Merz auch gar nicht so ein viel größeres Problem, weil dann muss er gar nicht so viel mehr Geld ins EU-Budget überweisen, auch wenn das gut angelegtes Geld wäre.
Ja, also erstmal finde ich das voll gut, dass du diese Zahlen noch mal ein bisschen in Relation gesetzt hast, weil man sieht es ja auch, das wird ja auch populistisch total gerne benutzt, weil das einfach Zahlen sind, die man sich eigentlich nicht vorstellen kann, so wenn man so ein normales Lebensbudget hat, ne? So, das heißt, es sind unfassbar große Zahlen mit vielen, vielen Nullen. Und das aber einmal so ein bisschen einzusortieren auf, hey, was wird damit eigentlich gemacht? Auf wie viele BürgerInnen in der EU verteilt sich das eigentlich? Wie groß ist eigentlich so ein normaler Landeshaushalt, vielleicht auch in Deutschland, um das so ein bisschen in Relation zu haben, finde ich mega hilfreich. Die zweite Sache, die du gerade gesagt hast, ist nicht auch gerade ein Vorschlag, aus dem EU-Parlament, dass man sagt, wir wollen eigentlich gerne EU-weite Steuern erheben auf Glücksspiel, eben für die Tech-Giganten und ich glaube auch für Krypto, wenn ich mich richtig erinnere. Also alles, was so gerne von außen kommt, oft aus den USA und hier irgendwie Geld verdient, dass man das endlich auch vernünftig besteuern kann. Ist das als EU-Steuer geplant im Moment gerade?
Also in der Tat, es gibt einen Vorschlag von der EU-Kommission, die sogenannten EU-Eigenmittel, da geht es dann halt eben darum, andere Einnahmequellen zu finden, im Volumen von ungefähr 60 Milliarden Euro Einnahmen, die mit dem neuen EU-Budget zu verhandeln und dafür dann zu sorgen, dass wir dann neue Ausgaben, Schwerpunkte dann halt eben auch anders finanzieren können als durch die Beiträge, die die Mitgliedstaaten machen. Jetzt haben wir als EU, an dem Paket gibt es sehr viel Kritik, dass dadurch Unternehmen stärker belastet werden, mittelständische Unternehmen. Auch Friedrich Merz hat sich da sehr, sehr stark gegengestellt. Und deshalb haben wir jetzt als EU-Parlament einen Vorschlag gemacht, nochmal neue Einnahmequellen vorzuschlagen. Und das sind die drei, die du genannt hast. Das ist eine Abgabe auf Glücksspiele und Online-Wetten. Das ist die Besteuerung von großen Digitalkonzernen. Und das ist das Thema Kapitalgewinne bei Kryptowährungen. Mhm. Und die haben wir jetzt ergänzend zu dem Paket der EU-Kommission vorgeschlagen, um halt zu sagen, es reicht halt nicht aus, zu sagen, was nicht geht, was Friedrich Merz macht. Ja, der will einige dieser Abgaben nicht. Wer das nicht möchte, der muss auch sagen, was dann stattdessen kommen soll. Und da sagen wir halt, das wären drei Bereiche, wo wir halt sehen, dass es auch sinnvoll wäre, das auf europäischer Ebene gemeinsam zu tun, weil die großen Tech-Konzerne global agieren, auf dem europäischen Binnenmarkt sich immer den Ort suchen, wo sie die günstigsten Konditionen haben und dann dadurch dann vermeiden, die Steuern da zu zahlen, wo sie dann halt trotzdem auch ihre Gewinne machen. Und deswegen sagen wir, das sind so Bereiche, Kryptowährungen, Digitalkonzerne und auch Online-Glücksspiel, wo es sinnvoll ist, das auch europäisch gemeinsam zu organisieren. Und jetzt sind wir sehr gespannt, was die Mitgliedstaaten dazu sagen und ob sie sich dem öffnen oder einfach weiterhin alles blockieren, wie das bisher der Fall ist.
Ja, also da bin ich auch gespannt drauf, weil ich meine, keine Ahnung, jetzt machen wir schon eine Weile diesen Podcast. Ich finde all diese Ideen eigentlich nur sinnvoll. Haben wir ja auch schon viel drüber gesprochen, dass man zum Beispiel, wenn es um diese Tech-Konzerne geht, dass uns da einfach wahnsinnig viel Geld entgeht, weil die hier halt nicht vernünftig Steuern zahlen. Was sind denn die Gegenargumente? Also ich könnte verstehen, wenn jetzt Irland oder Zypern, die ja so ein bisschen Steuerparadiese sind, sagen, wollen wir nicht, weil nimmt uns ja ein bisschen Einnahmen weg. Na, weil wir dann nicht mehr der Place to go sind, logischerweise. Aber jetzt aus einem Staat wie Deutschland, also wie kann man da dagegen sein?
Also erstmal glaube ich gar nicht, dass das unbedingt der Fall ist, weil auf Irland natürlich davon Nachteil hat, wenn die Tech-Konzerne grundsätzlich nicht vernünftig besteuert werden, weil sie dann halt eben auch Einnahmen bei sich dann auch verlieren, weil sie einfach zu wenig Steuern insgesamt zahlen. So, und auch Irland nicht davon profitiert, wenn Tech-Konzerne gar keine Steuern zahlen oder so. Mhm. Grundsätzlich muss man, glaube ich, auch nicht die Angst haben, dass dann alle Arbeitsplätze da verschwinden, weil die brauchen halt in der EU weitere Standorte, wo Leute arbeiten. So. Grundsätzlich ist es aber so, dass gerade dieser Tech-Steuer die Befürchtung von einigen da ist, dass Trump das nicht gut findet. Und das wird auch so sein. Trump wird das nicht gut finden. Und dass das dann halt zu geopolitischen Spannungen führt, die wir uns vielleicht nicht leisten wollen. So, das ist auf jeden Fall ein Argument von Leuten, die das anders sehen. Aber ich glaube trotzdem, dass es an der Zeit ist, das zu tun und diesen Konflikt im Zweifel auch einzugehen, weil die Alternative ist halt, dass unsere Unternehmen, die wirtschaftlich extrem herausgefordert sind, deutlich mehr vom Kuchen zahlen als die großen multinationalen Konzerne. Und ich glaube, dass man an der Stelle dann halt eben auch mal Zähne zeigen muss. Bei der Frage von Online-Glücksspielen, Kryptowährungen, da höre ich jetzt gar nicht so einen starken Widerstand oder so. Das ist einfach nur gerade noch nicht so ein großes Thema. Ja. Deswegen konzentriert sich die Debatte da jetzt gerade eher auf die anderen Bereiche und vor allem auch auf die Abgaben für Unternehmen von die einen Umsatz haben von mehr als 100 Millionen Euro. Das ist halt das, was die Kommission vorgeschlagen hat. Das wird halt gerade sehr, sehr stark aus den Mitgliedstaaten bekämpft. Gerade auch von Friedrich Merz. Nur halt, dass er nicht sagt, was dann halt nicht, also stattdessen kommen soll. Und wir sagen halt, was stattdessen kommen soll. Das ist, glaube ich, gerade der große Unterschied. Er sagt jetzt abstrakt, das hat er auch vor einer Woche auf dem Gipfel, also der Staats- und Regierungschefs, nochmal gesagt, das muss halt einfach gekürzt werden. Genauso wie jetzt in Deutschland gekürzt werden muss am Haushalt. Er vergisst aber leider mitzuteilen, in welchen Bereichen dann gekürzt werden soll, weil er dann halt eben den Protest der Landwirte oder von den Sozialverbänden oder so, den will er dann halt eben auch nicht haben. Und deswegen formuliert er das sehr abstrakt. Und das ist auch das, was mich gerade sehr, sehr stark nervt, weil du halt als Bundeskanzler, als Regierungschef des größten Mitgliedstaats musst du mehr machen, als zu sagen, was alles nicht geht. Also kein Geld mehr nach Brüssel überweisen oder weniger überweisen, keine Eigenmittel. Das geht halt alles nicht auf. Und dann abstrakt irgendwie von Kürzungen reden, aber nicht sagen, wo. Das funktioniert halt am Ende nicht. Und deswegen ist das so ein bisschen komische Debatte gerade, weil wir so ein bisschen konkret Vorschläge machen und andere einfach nur sagen, nö, wollen wir nicht. Muss irgendwie anders passieren. Und das ist halt irgendwie, das kannst du halt nicht machen, wenn du Deutschland bist. Das kannst du vielleicht machen, wenn du, weiß ich nicht, ein kleines Land bist, aber auch dann eigentlich nicht. Aber als Deutschland, als
mach's einfach nicht. Republik,
als größte Volkswirtschaft, das geht halt nicht. So.
Ja. Tatsächlich kommt mir ja so ein bisschen diese ganze Kommunikation dieser Merz-Regierung auch immer vor, wie in so einem mittelständischen Haushalt, wo dann da so ein Typ steht und sagt, ja, aber wir müssen halt sparen, aber er hat keine Lust, sich darüber Gedanken zu machen, wo genau. Und ganz ehrlich, die Sachen, wo Friedrich Merz bzw. seine Regierung bisher versucht hat zu sparen, das hat jetzt noch nicht so gut geklappt. Also weiß ich auch nicht, ob da, ne? Also so richtig gut läuft es ja irgendwie auch nicht damit. Wenn jetzt so ein mehrjähriger Finanzrahmen verhandelt wird, wie stelle ich mir das dann vor? Also kriegst du irgendwann einen Stapel Papier in irgendein Postfach, den du dann erstmal lesen musst? Und was passiert dann damit? Also wie ist denn deine Arbeit als Mitglied des EU-Parlaments, wenn sowas ansteht?
Ja, also Gott sei Dank sind wir sehr digital unterwegs. Das sind mehrere tausend Seiten, das sind unterschiedliche. Es gibt so Dachverordnung, Dachprogramm und dann gibt es ja unterschiedliche Programme, wie zum Beispiel Erasmus oder das Forschungsprogramm Horizon oder so, die dann auch nochmal sehr, sehr umfangreich sind und teilweise hunderte Seiten dann auch nochmal extra Regulierung sind. Wenn man das alles ausdrucken würde, dann wäre meine Wohnung zugestellt oder mein Büro oder was auch immer. Wow. Ja, das mach ich dann Gott sei Dank alles digital. Aber grundsätzlich ist es erstmal so, dass sowas einen sehr langen Vorlauf hat und die Kommission schon immer zur Halbzeit des aktuellen Förderprogramms oder Rahmens dann immer evaluiert, was ist gut gelaufen, was müsste man ändern und so. Und dann eigentlich schon die Arbeit am nächsten beginnt. Wir dann im Parlament dazu dann auch immer Berichte schreiben, Stellungnahmen abgeben, aber auch natürlich mit unterschiedlichen Stakeholdern sprechen. Große Verbände aus der Wirtschaft, Gewerkschaften, NGOs in unterschiedlichen Bereichen. Wie gesagt, es geht eigentlich um alles. Und deswegen gibt es dann auch immer sehr, sehr viel Expertise und Input. Und dann machen die mal irgendwann ihren Vorschlag. In unserem Fall war es jetzt im Sommer letzten Jahres und haben da dann ihre Programme, ihren Vorschlag vorgelegt. Und dann geht die Arbeit los und man probiert dann erstmal Informationen einzuholen, mit der Kommission darüber zu sprechen, erstmal zu verstehen, was die genau beantragen, vorschlagen. Und dann geht das Ganze, nimmt das Ganze seinen Lauf und das Parlament und der Rat schreiben dann ihre Positionen auf, bevor es dann in die konkreten Verhandlungen geht.
Ja, und ich meine, ihr in der Fraktion, liest dann jeder diese über 1000 Seiten oder seid ihr da thematisch aufgeteilt, dass sich jeder um ein bisschen was kümmert?
Also wir sind, also wir teilen uns das auf. Im Haushaltsausschuss hat man natürlich die Aufgabe, dann auch den Überblick zu haben. Da liest man dann besonders viel. Das ist halt unser Hauptjob. Aber da haben wir dann auch Kollegen, die für die einzelnen Programme dann jeweils zuständig sind. Das heißt, da gibt's dann auch schon eine Aufteilung. Und dann ist es so, dass die Abgeordneten jetzt nicht im Haushaltsausschuss sind, aber im Umweltausschuss sitzen oder so. Die lesen dann natürlich die Programme, die für sie wichtig sind, für ihren Bereich. Dasselbe machen die AußenpolitikerInnen. Und dann haben wir die jeweiligen Fachabgeordneten, die dann nochmal ihre Expertise für die jeweiligen Fachprogramme dann irgendwie an den Tag legen. Und unsere Aufgabe ist dann vor allem auch den Überblick dann zu behalten, das Ganze dann auch zusammenzubinden für Querschnittsthemen wie Rechtsstaatlichkeit oder Klimaziele oder so, ja. Ich bin jetzt noch Berichterstatter, also einer der hauptzuständigen Abgeordneten, auch nochmal für das Programm Global Europe. Da geht es um 200 Milliarden für Außenpolitik, für globale Partnerschaften. Für diesen ganzen Bereich, das gucke ich mir dann nochmal genauer an, während für Erasmus dann ein anderer Kollege zuständig ist. Und da verfolge ich dann sozusagen grob auch, was in dem Bereich passiert. Aber da musst du schon sehr stark arbeitsteilig arbeiten. Das geht gar nicht anders, weil es einfach alles viel zu umfangreich ist. Und du kannst nicht Experte oder Expertin für alle Programme gleichermaßen sein.
Ja, okay. Das heißt, da sind dann irgendwie auch alle so ein bisschen mit beschäftigt. Und das ist eine Sache, die ihr dann in dem Zeitraum, in dem das ansteht, halt tut. Und wahrscheinlich die auch, wie viel von der Arbeitszeit, die ihr habt, nimmt sowas dann ein? Weil ihr habt ja auch noch andere Sachen zu tun.
Ja, sehr viele schweren Zahlen auszudrücken, aber natürlich nimmt das sehr viel Raum ein, jetzt diese Berichte dann halt auch zu verhandeln und dann aber auch späterhin, wenn sie dann fertig verhandelt werden müssen, wenn dann auch die Mitgliedstaaten ihre Position gemacht haben, dann nochmal mehr, dann ist das irgendwie fast Vollzeit. Jetzt ist das vielleicht ein bisschen weniger der Fall, 50% oder so. Aber es ist ein bisschen schwer zu sagen, weil das auch immer sehr, sehr stark davon abhängt. Das stimmt, wir haben auch noch andere Themen, sitzen auch in anderen Ausschüssen. Aber für die Kollegen, die das dann wirklich, da so die an den Hauptgesetzen sitzen, ist das dann schon die Hauptbeschäftigung in der Zeit.
Ja, und kann man absehen oder steht schon fest, wann das jetzt fertig sein wird? Also wann wird so eine Entscheidung dann getroffen?
Das ist schwer zu sagen, also das, weil das auch so ein stufiges Verfahren ist. Erst kommt der Vorschlag von der Kommission, dann müssen die Parlament und Rat jeweils ihre Position behandeln und danach müssen sie dann das miteinander noch verhandeln. Das kann schon bis Ende nächsten Jahres dauern, bis alles fertig ist, auf jeden Fall.
Okay, alles klar. Das erklärt auch, warum man damit so früh anfängt und warum man das nicht einmal im Jahr machen will, sondern mehrjährig. Das ergibt ja durchaus Sinn bei so einem langen Prozess.
Ja, das liegt auch daran, dass wir, dass da dann sehr, sehr lange Förderprogramme auch mit verbunden sind und wir dann halt die so eine langfristigere Perspektive dann halt eben auch in die Themen bekommen wollen, zum einen. Zum anderen ist aber auch jetzt so ein bisschen die Lehre aus den letzten Jahren, dass wir zu wenig Flexibilität haben, weil du natürlich dich auf einen sehr langen Zeitraum festlegst. Und wir zum Beispiel den letzten Haushalt während der Covid-Zeit verhandelt haben. Und da von der Ukraine und von all dem, was danach passiert ist, damals noch gar nicht die Rede war. Und deswegen ist jetzt schon auch so ein bisschen ein Thema, wie viel Flexibilität soll das neue Budget haben? Aber wie viel braucht man auch an Festlegungen, um halt eben auch den Leuten vor Ort eine Perspektive für diese Fördermittel zu geben. Das ist so einer der großen Konflikte gerade. Wie viel Flexibilität auf der einen Seite und wie viel sozusagen Klarheit auch für Fördermittelempfänger brauchen wir, weil die Kommission eigentlich jetzt alles auf Flexibilität setzt und jetzt alle sagen, halt, stopp, aber wir müssen doch irgendwie mit dem Geld planen können und wir brauchen noch mehr Festlegung für bestimmte Regionen oder für humanitäre Hilfe, um mal bei der Außenpolitik als Beispiel zu bleiben, oder für Sozialverbände vor Ort. Und das ist genau das, wo jetzt gerade ein ziemlich großer Konflikt entsteht und wo es auch nicht ganz so einfach ist, da so eine Balance zu finden, die beides ermöglicht, weil ja, darüber haben wir ja schon gesprochen, die Bereitschaft jetzt erstmal besonders viel mehr Geld auszugeben im Vergleich zu wie viel es jetzt gerade gibt, nicht bei allen vorhanden ist. Von daher ist das tatsächlich auch gerade eine der großen Fragen.
Okay, spannend. Hast du noch was zum MFR, das wir hier heute besprechen müssen?
Zum jetzigen Zeitpunkt nicht. Ich glaube, es klingt immer alles sehr, sehr abstrakt und technisch und weit weg und so. Aber es ist einfach super wichtig, was da passiert. Und da hängen sowohl Fördermittel dran, die, weiß ich nicht, bei dir in Bad Honnef irgendwie konkrete soziale Projekte finanzieren oder bei mir in Schleswig-Holstein konkrete Umweltschutzprojekte ermöglichen. Und gleichzeitig aber halt eben auch humanitäre Hilfe für Palästina und für andere Regionen bedeutet. Ja. Also einfach ein super großes Feld und deshalb glaube ich auch manchmal ein bisschen schwer zu greifen. Aber es ist super wichtig, was da passiert und wie wir da weitermachen. Gerade in so einer Phase, wo wir halt auch merken, dass vor Ort vielleicht das Geld nicht mehr ganz so klar da ist und wir auch sehen, dass man sich ja auf die USA zum Beispiel nicht verlassen kann. Nicht nur sicherheitspolitisch, nicht mehr in der NATO, sondern auch zum Beispiel bei der Frage von humanitärer Hilfe, wo das, was Trump macht, einfach gerade massiv schadet und dann am Ende aber dazu führt, dass Konflikte größer werden, wenn humanitäre Hilfe nicht mehr gezahlt werden kann oder Fluchtbewegungen stärker werden, wenn wir in internationaler Klimapolitik auch finanziell nicht mehr so viel machen. Und deswegen kann ich eigentlich nur sagen, es lohnt da hinzuschauen und sich damit zu befassen, weil das sehr, sehr stark einen Einfluss darauf hat, wie sich unsere Welt weiterentwickelt. Und ich glaube, dass es auch sicherlich ein Thema ist, was wir zu einem späteren Zeitpunkt, wenn wir vielleicht ein bisschen näher noch an den Kompromissen mit Merz und Macron und anderen sind, dass es sich auf jeden Fall auch nochmal lohnt, darüber dann weiter zu reden und hinzuhören, wenn es einen über den Weg läuft.
Ja, ich meine, dafür gibt es diesen Podcast ja und dafür haben wir ja jetzt auch diese Folgen gestartet, wo wir hier nur zu zweit sind, damit wir Raum haben, über solche Dinge zu sprechen, so dass man das auch mal mitbekommt. Fantastisch. Wir wechseln einfach das Thema. Letztes Thema für heute. Die ARD hat eine Umfrage in Auftrag gegeben, deren Ergebnis ist, dass 81% der Menschen in Deutschland finden, dass der Wohlstand nicht gerecht verteilt ist. Das sind super krasse Zahlen. Es sind einfach wahnsinnig viele Menschen, die eine ganz, ganz große Unzufriedenheit haben. Und wir wollen mal so ein bisschen drauf gucken, wie es eigentlich sein kann, dass diese Zahlen so krass sind. Und dass so viele Menschen da so unglücklich sind hier gerade. Was hast du gedacht, als du die Studie das erste Mal gesehen hast?
Wow, krass. Das habe ich gedacht. Ja. So als erste Reaktion. Und danach habe ich dann gedacht, cool, dass die meisten Menschen viel schlauer sind als die Mehrheiten im Parlament. Weil das im Parlament man ja so ein bisschen das Gefühl hat, bei den politischen Entscheidungen und bei den Äußerungen, die man zu diesen Fragen bekommt, dass das eine Mehrheit nicht so sieht wie die 80% und zumindest eine Mehrheit nicht bereit ist, daran was zu ändern. Und ich würde jetzt mal davon ausgehen, dass diese 80%, die das sagen, zu einem sehr großen Teil auch wollen, dass daraus dann was geschieht und sich dieser Zustand halt eben ändert. Und das ist ja eine deutliche Mehrheit. Und was ich auch super spannend finde, ist, wenn man sich die Zahlen anschaut, dass die 80% in der Gesamtbevölkerung sich dann natürlich auch bei den WählerInnen sehr, sehr vieler Parteien niederschlagen und das halt eben auch bedeutet, dass das nicht nur irgendwelche Grünen oder linken Wähler sind oder so, die das so sehen, sondern auch sehr viele CDU-Wähler, auch sehr viele SPD-Wähler und wir eigentlich, Friedrich Merz, höre an, was deine WählerInnen denken, eine größere Bereitschaft haben sollten, daran halt grundsätzlich auch was zu ändern und das wäre zumindest meine Hoffnung, dass das ein bisschen was auslöst in der Politik. Auch bei Parteien, die vielleicht bisher ein bisschen zurückhaltender bei diesen Themen sind.
Ja, also ich meine, tatsächlich ist ja unzufrieden sein und dann tatsächlich was tun wollen, sind ja häufig nochmal zwei verschiedene Dinge und man ist sich ja oft auch so ein bisschen uneinig über die Mittel. Ich habe so ein bisschen die These, dass diese Zahlen auch total viel damit zu tun haben, dass wir merken, dass die Preise für Wohnen, für Lebensmittel, für Energie in den letzten Jahren wahnsinnig stark gestiegen sind, sodass auch immer mehr mittelständische Familien, Menschen spüren, dass das Geld irgendwie knapper ist, ne? Und dass sich das alles ein bisschen enger anfühlt. Und Das ist das eine. Also ich glaube, man hat so ein eigenes Erleben. Und ich frage mich, ob es auch ein Faktor ist für solche Zahlen, dass natürlich mittlerweile wir Grünen, aber auch die Linken eine ganz starke Kommunikation fahren zu dem Thema. Ne? Also dieses Thema Vermögensungleichheit, ungleiche Verteilung von Wohlstand ist in meiner Wahrnehmung total viel da draußen, total viel unterwegs, auch auf Social Media und so. Und ich könnte mir vorstellen, dass diese beiden Faktoren auch super viel Wirkung darauf haben, dass Menschen so eine Unzufriedenheit dann auch spüren, wenn man ihnen das immer wieder sagt und wenn sie gleichzeitig merken, ja, irgendwie ist Geld gerade knapp.
Ja, und auch an wissenschaftlicher Erkenntnis. Also es wird Studie über Studie veröffentlicht von Oxfam, aber auch von vielleicht neutraleren Wirtschaftsinstituten, die das seit vielen Jahren belegen, dass es eine kleine Schicht Elite gibt in Deutschland, in vielen großen Industrienationen, die immer reicher werden. Wir alle kennen die Zahlen und Bilder von superreichen Oligarchen, die Tech-Bro-Elite in den USA ist, glaube ich, das krasseste Beispiel natürlich. Aber es gibt auch viele andere, die gar nichts dafür tun müssen, immer reicher zu werden und das Kapital immer weiter anhäuft. Und auf der anderen Seite, wie du sagst, ja, wir sehen, dass immer mehr Menschen Probleme haben, überhaupt noch über die Runden zu kommen oder zumindest sehr, sehr deutlich spüren, dass alles sehr viel teurer wird. Und dass das auf jeden Fall einen Beitrag dazu leistet, ist also aus meiner Sicht obvious, gleichzeitig stimmt das natürlich auch. Die Frage ist, was folgt dann daraus? Also unzufrieden sein ist der erste Schritt, damit Sachen sich ändern, aber daraus allein ändert sich nichts. Aber wenn man sich diese Umfrage anschaut, die du zitiert hast, dann ist ja nicht nur so dieses Störgefühl bei 80% bedeutet, sind ja fast alle eigentlich, ja. Also ich meine, so viele Leute gehen wählen in Deutschland bei Bundestagswahlen, bei den meisten Wahlen sogar weniger. Muss dann ja daraus dann irgendwas folgen. Und da ist es aus meiner Sicht so, fast noch interessanter, wie viele Menschen auch dazu bereit sind, daraus dann auch Konsequenzen zu ziehen, beispielsweise indem sie sagen, wir brauchen eine Vermögensteuer. Wenn man dann sieht, dass die Zahlen zu wer ist eigentlich für eine Vermögensteuer bei uns in Deutschland auch deutlich höher sind als in der Politik, dann habe ich zumindest das Gefühl, dass man politisch deutlich mehr machen könnte, als wir gerade erleben. Beispielsweise sagen 61%, dass eine Anhebung der Erbschaftssteuer auf hohe Erbschaften sinnvoll ist. Wenig überraschend, die Anhänger der Grünen und der Linken wollen das sehr, sehr stark, mit irgendwie die Grünen-Anhänger sogar noch mehr als die der Linken. Ja, 88% der Grünen-Anhänger sagen, man sollte hohe Erbschaften höher besteuern, 85% bei den Linken. Aber auch 64% der Menschen, die CDU-CSU wählen, lieben Gruß Friedrich Merz, Jens Spahn, 64% eurer Leute, nicht diejenigen, die mit mir heute auf irgendwelchen Anti-Reichen-Demos in Hamburg waren, sagen, wir sollen hohe Erbschaften höher besteuern. Bei der SPD, die liegen dann irgendwo zwischen Grün und Linken, ist das aber auch eine deutliche Mehrheit und so weiter. Ja. Das sagt ja irgendwie was darüber hinaus aus, dass wir deutlich mehr machen können. Und mit einer Erbschaftssteuer, aber bei der Vermögensteuer sind die Zahlen ähnlich. 62% der Unionswähler, 87% der Grünenwähler, 64% insgesamt finden es richtig, dass die Vermögensteuer wieder eingeführt werden soll. Ja, worauf warten wir denn eigentlich noch? Ökonomisch sagen viele Menschen, dass das einen guten Effekt hätte, weil wir Einnahmen generieren, die wir für wichtige Sachen dann halt irgendwie wieder ausgeben können. Und es gibt wenig Argumente dagegen, es gibt eine hohe Zustimmung in der Bevölkerung, man könnte ökonomisch sinnvolle Sachen damit machen. Also eigentlich läuft darauf alles hinaus und ich hoffe, dass Jens Spahn und das Friedrich Merz sich diese Zahlen mal genauer anschauen. Und wir, wenn wir dann so von der Situation stehen, wo politisch irgendwie große Pakete geschnürt werden, dann eine Einführung von der Vermögensteuer dann auch auf jeden Fall Teil von so einer Lösung sein könnten. Ich war heute auf einer Demo, 1. Mai, wo wir gesehen haben, dass in Hamburg, weiß ich nicht, 20.000 Leute bei dieser Demo waren, ja, um ganz explizit für Umverteilung auf die Straße zu gehen. Jetzt kann man sagen, okay, das ist Hamburg. Ja, natürlich, klar, aber irgendwo muss sowas ja auch mal losgehen. Und die Zahlen zeigen dann ja auch, dass die Ziele, die dann auf dieser Demo ja formuliert worden sind, zumindest Ziele sind, die eine Mehrheit der Menschen in Deutschland unterstützt. Und jetzt liegt es aus meiner Sicht an der Politik, an alle Parteien, an Abgeordneten, halt eben auch dafür zu sorgen, dass so eine Ziele wie eine Vermögenssteuer, wie eine höhere Erbschaftssteuer, dass diese Ziele halt eben auch Realität werden, damit wir wieder dazu kommen, dass die Schere zwischen Arm und Reich in Deutschland kleiner wird und nicht immer weiter auseinandergeht. Und das ist, glaube ich, das, was vor allem die Botschaft aus dieser Umfrage sein kann.
Ja, die ganzen Zahlen, die du gerade zitiert hast, die kommen auch aus dieser Umfrage. Wir verlinken euch die einfach in den Shownotes. Und für alle, die gerade nicht das Video geschaut haben, Rasmus, du hast gerade zwei unechte 500-Euro-Scheine in die Kamera gehalten.
Kannst Woher du weißt du, dass die unecht sind? Vielleicht haben die da ja echte.
Ich glaube, auf dem einen war ein crashender Privatjet drauf. Ich fände es zwar nice,
sehr wenn... Sehr viele Einkommensmillionäre in Hamburg, von daher...
Ja, also ich fände es schön, wenn unsere Geldscheine so aussehen würden, weil ich finde das Design ganz cool. Genau,
ja, aber ich halte es nochmal hoch, für die, die es doch gucken, damit man es nochmal länger
sieht. Genau, jetzt lohnt es sich, das Video anzuschalten. Was haben wir da? Geld ist... Ich kann es nicht lesen. Voll cool. Mag ich gerne.
Geld ist daran, an die Superreichen, steht da drauf.
Ah, ja, okay. Das war auch die Demo, der Titel der Demo, ne?
Ja, genau.
Finde ich auf jeden Fall sehr schick. Und der andere? Wir können uns die Reichen nicht mehr leisten. Ganz klar.
Make the rich pay, genau. Das sind...
Das
wurde da verteilt oder in die Menge geworfen. Ja,
Würde auch wohin gehen, wo 500-Euro-Scheine verteilt werden. Ich merke mir, ich komme offensichtlich in Zukunft auf Demos nach Hamburg.
Ganz interessant übrigens, gab einen Kommentar in der Taz, in der Tageszeitung, die Taz, ich glaube am Tag vor dem 1. Mai, können wir auch nochmal in den Shownotes vielleicht verlinken, nicht die Geldscheine, sondern den Kommentar der Taz, wo es so ein bisschen darum ging, 1. Mai raus auf die Straße, eigentlich findet, wer glaubt, dass es keinen Klassenkampf mehr braucht, irrt sich, und zurzeit findet der Klassenkampf vor allem von oben statt, also CDU und andere, die halt probieren mit Sozialkürzungen und Gesundheitsreformen und so weiter, Streichung von Leistungen, von oben eine Politik zu machen, die vor allem Menschen mit wenig Einkommen schadet, und wer glaubt, dass das dann nicht nötig ist, dagegen aufzustehen, der irrt sich oder wird mit bösen Sozialkürzungen und Überraschungen aufwachen. Finde ich ganz interessant. Das war die eine These. Die andere These war, man muss sich jetzt neu organisieren, muss sich organisieren, und das Spannende findet eigentlich gerade nicht statt bei den Mai-Kundgebungen des Deutschen Gewerkschaftsbundes, sondern bei so Initiativen, zum Beispiel in Städten wie Hamburg, bis zu einer Demo, auf der ich jetzt war, oder in Berlin und auch noch in vielen anderen größeren Städten, wo sich neue und andere soziale Bewegungen zusammentun und von der Politik etwas anderes einfordern, wie eine Vermögenssteuer, wie einen Mietenstopp, wie viele andere Sachen, über die wir in diesem Podcast auch regelmäßig sprechen. Und das fand ich ganz interessant, weil da die These ja ist, das sind eigentlich gar nicht so die großen Strukturen, also die etablierten Parteien, wozu die Grünen dann ja auch gehören, oder der Deutsche Gewerkschaftsbund, sondern es sind so neue soziale Initiativen, die diejenigen sind, wo eigentlich gerade die Musik spielt und die spannend sind. Und das finde ich interessant, weil man das auch gemerkt hat, dass auf dieser Demo, der ich war, wo wahrscheinlich so 10.000, 15.000 Leute waren, immerhin, keine Massendemo, aber immerhin, sehr, sehr viele junge Leute waren und auf den Gewerkschaftskundgebungen ja eher so ältere Leute sind. Und ich will das gar nicht so polarisiert gegeneinander ausspielen, wie das in diesem Kommentar der Fall gewesen ist. Aber ich finde es spannend, weil das ja auch ein Auftrag eigentlich ist für uns als Parteien, Grüne, SPD, in Regierungen, Linke, auch zumindest strebt sie das in einigen Bundesländern auch an, wieder in die Regierung zu kommen oder dem Deutschen Gewerkschaftsbund, das eigentlich ein Auftrag ja für uns auch ist, dafür zu sorgen, diese beiden Ebenen zusammenzuführen. Und da läuft vielleicht gerade noch ein bisschen zu sehr was auseinander und sich Leute gerade wieder politisieren und auch auf die Straße gehen und sich auch einmischen. Viele sehr, sehr junge Leute, zumindest war das mein Erlebnis auch heute. Aber es geht noch nicht zusammen, weil die Ausdrucksformen vielleicht anders sind oder weil man, ja, weiß ich nicht, da noch nicht so zusammenkommt und dass das eigentlich gerade bräuchte. So verstehe ich das zumindest, was ich in diesem Kommentar gelesen habe. Und deswegen fand ich das ganz spannend, zum einen diesen Kommentar, aber zum anderen auch zu sehen, dass sich gerade neu was sortiert, aber dass das vielleicht noch nicht, sich das vielleicht gerade noch nicht so zusammenfügt mit dem, was es halt dann eben auch an Aktivität an anderer Stelle gibt. Und das müsste ja eigentlich die Aufgabe sein, das zusammenzubringen. So.
Ja.
Jetzt habe ich irgendwie lange geredet. Ich weiß nicht, ob es Sinn gemacht hat, Annalena.
doch, aber jetzt ich möchte eigentlich, sagen, also wir müssen auf jeden Fall jetzt diesen Taz-Artikel, diesen Taz-Kommentar verlinken, weil ich ihn gern lesen will.
Falsch, die Taz zu lesen. Ich werde von denen nicht bezahlt, aber ich empfehle es trotzdem.
Also du hast auf jeden Fall mich jetzt sehr neugierig gemacht und wahrscheinlich bin ich damit nicht alleine. Ich finde bei diesem ganzen Thema Vermögensungleichheit einfach auch noch wahnsinnig schwer nachzuvollziehen, wie das im Moment alles zusammengeht mit vielen anderen Botschaften, die wir auch von unserer Bundesregierung bekommen. Also ich habe in dieser Legislaturperiode und auch im letzten Wahlkampf so oft diese ganzen Themen gehört rund um Leistung muss sich wieder lohnen und all diese Dinge. Aber for some reason haben wir gerade politisch nur so eine lustige Neiddebatte zwischen Menschen, die so normal viel Geld verdienen und Menschen, die richtig wenig Geld haben im Blick. Also wir vergleichen halt gerade, ne, also spielen gerade die Mittelschicht gegen die Ärmsten unserer Gesellschaft aus. Und alle, die ordentlich Vermögen haben, ne, also wir brauchen eigentlich gar nicht so doll über Einkommen sprechen, nicht mal Einkommensmillionäre sind ein so großes Problem, wie die Vermögens-Multi-Multi-Millionäre und Milliardäre, die wir haben. Also wenn wir uns einfach nur diese winzig kleine Zielgruppe angucken würden, wäre schon so viel gewonnen. Und ich glaube, ich verstehe einfach nicht, warum sich die aktuelle Bundesregierung so sehr dagegen verwehrt, sich das auch nur anzuschauen, sondern das alles als Ideologie abtut und auch das aus irgendeinem komischen Grund unter diesem Leistung muss sich lohnen Prinzip laufen lassen will. Und ich verstehe nicht, warum wir denen das durchgehen lassen. Das finde ich einfach nicht nachvollziehbar.
Ja, letzteres verstehe ich auch nicht. Das würde ich auch so sehen. Deswegen ist es ja gut zu sehen, dass jetzt rund um den 1. Mai, aber auch durch viele andere Initiativen vor Ort in Städten, aber durchaus auch in gar nicht mal nur in großen Städten, sich da was tut durch MieterInnen-Initiativen, um also einen großen Brennpunktbereich, wo sich Protest halt eben dann auch schneller formiert, mal anzusprechen. Sich dagegen dann halt eben auch zu wehren und sich zu organisieren und da jetzt auch sozusagen was dem entgegenzusetzen, dass das so ist in der Politik und dass mit einem Bundeskanzler Merz, der schon immer die Interessen von reichen und sehr hohen Einkommen vertreten hat, großen Unternehmen, das überrascht mich jetzt ehrlich weniger, muss ich sagen. Aber eine Antwort darauf zu finden, dafür ist, glaube ich, jetzt die Zeit da. Und da hoffe ich, dass auch in den nächsten Wochen und Monaten nochmal deutlich mehr passiert. Denn es ist dringend notwendig. Denn da wird von der Seite wird auf jeden Fall weiter eine Politik kommen, die nach unten tritt und die vor allem davon spricht und das auch schon vorbereitet, dass Menschen mit wenig Einkommen irgendwie die Hauptlast tragen müssen und durch Sozialkürzungen und durch ja weniger an Sozialleistungen oder mehr an Arbeit und andere dann halt eben stärker durch Entlastungen profitieren. Ja. Von daher ist das auf jeden Fall eine Politik, die, glaube ich, weitergeht. Umverteilung von unten nach oben und nicht andersrum. Und deswegen ist es halt eben wichtig, sich da jetzt politisch irgendwie einzubringen.
Ja. Wir sind jetzt hier seit einer Stunde dran. Hast du noch was Wichtiges oder wollen wir es hier mal abwrappen?
Ich könnte noch Stunden weiterreden mit dir sowieso immer und bei solchen Themen, die wirklich ans Eingemachte von Verteilung gehen, auch doppelt, ohne Frage. Aber ich glaube, dass wir hier auch ganz guten Punkt oder vielleicht am 1. Mai eher ein Ausrufezeichen setzen können.
Ja, finde ich gut. Das Money Matters Hörbuch mit 7 Stunden Rasmus Rant über Vermögensungleichheit machen wir dann wohl irgendwann an.
Ich glaube, wenn man alle Folgen zusammenrechnet, die wir schon rausgebracht haben seit Folge 1, ich glaube damals mit Ulrike Herrmann, kommen wir wahrscheinlich schon auch auf ein paar Stunden. Aber für heute ist dann vielleicht, glaube ich, auch erstmal gut.
Ja, wir machen jetzt Feierabend. Ihr werdet diesen Podcast am Montag frühestens hören. Das heißt, wir wünschen euch eine wunderschöne Woche. Schön, dass ihr dabei wart. Macht all diese Dinge, die wir brauchen, damit der Podcast mehr Leute erreicht. Teilt den mit Menschen, bewertet den bitte auf der Podcast-Plattform eurer Wahl. Wir wünschen uns 5 Sterne. Und kommentiert alles, was ihr auf Social Media findet. Meldet euch bei uns, sagt uns eure Meinung. Ihr habt ja gehört, wir nehmen die hier auch wahnsinnig gerne auf.
So ist es und wir hören uns dann hoffentlich auch in 2 Wochen ungefähr wieder, auch wieder mit spannenden Themen und wahrscheinlich auch mit spannenden Gästen.
Yes, bis dann, ciao.
Und wenn es euch gefallen hat, dann lasst uns unbedingt eine Bewertung da. Wir freuen uns über eure ehrliche Meinung, aber ehrlich gesagt freuen wir uns am meisten über 5 Sterne. Und empfehlt den Podcast gerne euren FreundInnen und euren FeindInnen weiter.
Und abonniert ihn gerne, denn dann kriegt ihr sofort mit, wenn eine neue Folge online geht.
Money Matters ist ein Podcast von und mit Rasmus Andresen, Abgeordneter der Grünen im Europaparlament. Produziert von Bosepark Productions.